wir ihn hier haben und wie wir von der Heiligen Schrift her Gemeinde verstehen. Und dabei hätten wir auch den Bereich Berufung gestreift und wir hätten gesehen, wie wichtig es ist, auch zu wissen, wozu man nicht berufen ist. Ist ja auch mal ein Thema. Und schließlich wäre es um die perfekte Gemeinde gegangen, die wir allerdings nicht sind, weil hier so viele Leute sind, die alle noch nicht im Status der Vollkommenheit sind. Und das weiß ich deshalb so genau, weil ich auch einer von diesen Leuten bin. So, das ist das, was euch heute eigentlich erwartet hätte. Aber aufgrund der Geschehnisse und der aktuellen Ereignisse in Japan möchte ich stattdessen eben im Moment auf das eingehen, was zurzeit die Welt bewegt. Hans hat es eben auch schon kurz angedeutet. Wir hatten ja vergangene Woche bereits einen Gebetsabend, der auch sehr stark von dem geprägt war, was im Moment im Land der aufgehenden Sonne geschieht. Seit vorletzten Freitag ist ja scheinbar nichts mehr, wie es war. Zumindest vermitteln uns das die Medien, die permanent ständig äußerst aktuell von den Ereignissen dort vor Ort berichten. Und es ist tatsächlich so, die Bilder aus Japan, die treffen einen so unmittelbar, man kann sich dem kaum entziehen, so stark ist es. Der Gewöhnungseffekt setzt zwar auch schon wieder ein, aber ich persönlich hatte das noch nicht erlebt. Und anderen ging es genauso, die diese Bilder eben sahen. Es ist schon so, obwohl wir ja mittlerweile an Katastrophen aller Art gewöhnt sind, die ja täglich irgendwo auf der Welt geschehen und die uns via Fernsehen Wohnzimmer geliefert werden, wo wir bequem dann vor dem Fernseher sitzen und uns diese Dinge anschauen und vielleicht auch noch kommentieren, kommen diese Bilder in einer Tiefe, die vielen, denke ich, schon durch Mark und Bein geht, die gleichzeitig erschüttern und auch Angst machen. Ich weiß, selbstverständlich, ich weiß, dass Jesus sagt, wenn ihr diese Dinge geschehen seht oder ähnliches, dann fürchtet euch nicht. Das sagt der Herr immer wieder, das weiß ich. Aber das sagt der Herr eben, weil wir uns normalerweise fürchten. Und weil wir uns ängstigen, weil diese Dinge Angst machen. Die Wucht dieser Bilder ist so stark, da bleibst du nicht unberührt in dieser ganzen Situation. Und obwohl die größte Angst ja inzwischen dieser unsichtbaren Bedrohung durch die Kernenergie und die Radioaktivität, die da droht, gilt, hat das ursprüngliche Geschehen mit Erdbeben und Tsunami etwas ausgelöst, das in seiner Intensität, und das ist das, was viele spüren, fast apokalyptische Ausmaße hat. Und zumindest für viele wie ein Endzeitszenario erscheint. Und unwillkürlich drängen sich hier Gedanken an das Ende auch auf. Als ich das erste Mal sah, wie diese Flutwelle da ins Land gebrochen ist und alles mitgenommen hat, es blieb nichts stehen, das war schon krass. Und wir spüren sofort, wie hilflos und ohne Möglichkeit der Mensch in einer solchen Situation ist. Und hier merken wir plötzlich, wie brüchig viele unserer Fundamente tatsächlich sind. Wir beherrschen nämlich weder die Natur noch die Technik, mit der wir zu tun haben, bis ins Letzte. Das ist jetzt, denke ich, endgültig offenbar geworden. Der Mensch hat bei allem technischen Fortschritt und bei allen Möglichkeiten wissenschaftlicher Art, die ja entwickelt wurden in den letzten Jahrzehnten und seit 200 Jahren so, eben doch nicht alles im Griff. Und wir merken, auf sich selbst gestellt, bleibt der Mensch am Ende doch Spielball der Kräfte, mit denen er es zu tun hat und die er versucht ständig zu beherrschen. Und trotzdem wird ganz deutlich, es wird ja heute vom Restrisiko geredet, es geht nicht. Es geht nicht, es ist nicht möglich. Das heißt, die Sicherheiten, worauf der Mensch baut, und das sehen wir hier alle, sind eben immer nur vorläufig. Alles ist nur vorläufig. Nichts ist wirklich absolut endgültig sicher. Und in diesen Tagen spürt das die ganze Welt. Ich weiß nicht, ob das schon mal so der Fall war, aber das ist ganz deutlich geworden. Die ganze Welt spürt das. Schau mal, bis zum 18. Jahrhundert etwa war es selbstverständlich für die Menschen, für die allermeisten, an Gott zu glauben. Es war einfach Usus. Weil sie Sicherheit und Geborgenheit, das wussten sie, nicht in den Äußerlichkeiten fanden. Und jetzt gab es viele Menschen, die ganz instinktiv ihre Sicherheit auf ein Fundament bauten, das Gott heißt. Denn dort waren sie sicher und hatten eine innere Geborgenheit, selbst wenn alle anderen Fundamente wegbrachen. Und wir haben eine so lange Friedenszeit jetzt hier wie nie zuvor. Also die Leute damals bis zu dem Punkt, die waren andere Dinge gewöhnt. Der Lebenskampf war ein ganz anderer noch einmal. Aber sie haben auf Gott gebaut. Die meisten haben an Gott geglaubt und Gott war ihr Fundament in dieser Zeit. Ihr Schutz, ihre Geborgenheit und das war eine Selbstverständlichkeit. Der Schöpfer und Erlöser als Fundament des Lebens. Weil alle anderen Fundamente immer unsicher erschienen und wegbrachen, aber Gott war immer tragfähig. Da heißt es im Psalm 46, Vers 2, Gott ist unsere Zuflucht. Er ist unsere Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Das wusste der Psalmist schon. Das heißt, er bewahrt nicht vor jeder Not, das wissen wir. Aber in der Not ist er da und er bildet ein Fundament, auf dem man stehen kann, wenn kein Fundament mehr übrig bleibt. Und er lässt sich finden in der Not. Schau mal, seit der Zeit der Aufklärung, die begann erstaunlicherweise auch mit einem Erdbeben. Wusste ich auch nicht, habe ich jetzt nachgelesen. Und zwar gab es ein Erdbeben am 1. November 1755, das die Stadt Lissabon vollkommen ausgelöscht hat. Mit einer Todeszahl von über 100.000 Menschen. Nichts blieb übrig von dieser Stadt. Erdbeben und anschließend ein Tsunami, ein meterhoher, gewaltiger Tsunami, ähnlich wie das, was wir jetzt hier eben auch gesehen haben. Und seit dieser Zeit hat sich viel verändert im Denken des Menschen. Seit der Zeit der Aufklärung haben sich Menschen reihenweise von Gott abgewendet, oder ihn nicht mehr als das Fundament ihres Lebens gesehen. Voltaire, einer der meistgelesenen Autoren der damaligen Zeit, der enorm viel geschrieben hat und einen enormen Einfluss hatte, er wandte sich damals aufgrund dieses Tsunamis und dieses Erdbebens bewusst von Gott ab. Er hat diese Katastrophe und das Leid, das damals geschah, nicht mehr untergekriegt und er konnte das nicht auf die Reihe bringen. Wie kann es sein, dass ein guter Gott, ein allmächtiger Gott so etwas zulässt? Und er ist an dieser Frage eigentlich gescheitert. Und er fing an, er und auch andere, seit dieser Zeit die Welt anders zu erklären, die Welt aufzuklären durch ein Weltbild, in dem Gott nicht mehr vorkommt. Das war die Zeit der Aufklärung, die bis heute weiterwirkt. Ein Weltbild, in dem es eben keinen Schöpfer gab, der weder für das eine noch für das andere verantwortlich ist. Und seit der Zeit der sogenannten Aufklärung und dieser rasanten Entwicklung in Wissenschaft und Technik und was alles geschieht, meinen viele nun auf Gott tatsächlich verzichten zu können, Gott nicht mehr zu brauchen. Und sie fingen an und bauten ihr Leben auf einen anderen Grund, auf andere Fundamente. Diese Fundamente wurzeln allerdings bis zum heutigen Tag ebenfalls im Glauben. Das sind Glaubensfundamente, die hier aufgebaut sind. Denn jeder Mensch kann nur Glaubensfundamente haben. Allerdings ist das Objekt des Glaubens, worauf sich der Glaube gründet, ein anderes. Es wird geglaubt, aber an andere Dinge. Heute glauben viele an den Fortschritt. Sie glauben an die Machbarkeit der Dinge, an die Zuverlässigkeit der Wissenschaft, an die Möglichkeiten der Medizin und an vieles andere mehr und bauen ihr Leben darauf, vertrauen auf diese Dinge. Wobei man sagen muss, Wissenschaft und Technik und Medizin und die Fortschritte, die in den letzten 50, 60 Jahren gemacht wurden, die sind enorm und sie sind, denke ich, schon in weiten Teilen ein wirklicher Segen. Ein wirklicher Segen. Sie sind echt gut. Aber wenn man im Laufe der Entwicklung und des Fortschritts gleichzeitig Gott dabei entsorgt, dann wird dieser Segen, der hier entsteht, zum Fluch. Und die Dinge, worauf gebaut werden, können den Menschen letztendlich nicht retten, weil es die falschen Fundamente sind. So auch der Segen, der durch die Wissenschaft ist, und die Bibel sagt es in dem Psalmen schon, der Herr ist groß zu erforschen in allen seinen Werken. Diese Forschung in den Werken Gottes, die ist richtig und sie ist von Gott gewollt und Gott lässt uns Dinge herausfinden, wie alles funktioniert. Aber dass sich der Mensch jetzt erdreistet und beginnt zu glauben, dass, weil er diese Dinge beginnt zu verstehen, Gott nicht mehr zu brauchen, ist ein absoluter Trugschluss, geht in eine völlig falsche Richtung. Und hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Wir wissen, wie es funktioniert, also brauchen wir Gott nicht mehr dabei. Ja, wir verstehen ja selbst. Das ist der Trugschluss. Das erinnert alles sehr stark an eine alte Geschichte aus Genesis 11, wo sie einen Turm bauen wollten. Einen Turm, der bis an den Himmel reicht. Ich lese euch kurz davor. Dann heißt es hier, und sie sagten einer zu dem anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Also sie hatten Dinge, mit denen sie umgehen konnten. Sie konnten etwas bauen. Es war ihnen möglich. Und dann heißt es weiter, und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt bauen und einen Turm und seine Spitze soll bis an den Himmel reichen. So wollen wir uns einen Namen machen. Erstaunlich ist, einige Kapitel vorher liest du, dass der dritte Sohn Adams kommt, Seth, den Gott ihm als Ersatz für den getöteten Abel schenkt. Und mit Seth, als er wieder Nachkommenschaft zeugt, heißt es dann im vierten Kapitel, da fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Zur Zeit Seths fingen die Menschen an, den Namen Gottes anzurufen, weil er ihr Orientierungspunkt war. Gott war ihr Fundament und sie riefen den Namen Gottes an, weil sie in ihm das fanden, was sie als Menschen brauchten in dieser Entwicklung. Aber mit dem Fortschritt und der Entwicklung menschlicher Fähigkeiten zeigte sich eben auch eine andere Linie, die sehr, sehr stark wurde, die den Namen des Herrn jetzt nicht mehr anrief, sondern die sagte, wir wollen uns einen Namen machen. Und um den Himmel zu erreichen, brauchten sie jetzt Gott nicht mehr. Sie konnten einen Turm bauen, der bis an den Himmel reichte. Und sie konnten selbst alles tun, was sie wollten, fühlten sich sicher, bauten auf ihr Know-how, um sich selber einen Namen zu machen. Und das bedeutet, um sich selbst zu verewigen mit ihrem Namen. So zu sein wie der Ewige. Und das spürt der Mensch, das sind wir nicht von Natur aus. Aber das wollten sie. Der Turm wurde nie zu Ende gebaut. Er existiert heute nicht mehr. Es ist nichts von ihm übrig. Den Himmel haben sie nie erreicht und ihren Namen weiß niemand mehr, denn sie blieben sterblich. Viele waren es seitdem, die sich einen Namen machen wollten. Wir haben es hautnah erlebt, ich nicht, aber meine Eltern, Großeltern. Da war einer, der wollte ein 1000-jähriges Reich errichten. Und er ließ sich als Heilsbringer feiern, Heil Hitler. Wenige Jahre später war er tot. Millionen von Menschen haben seinen Wahn mit ihrem Leben bezahlt. Und die halbe Welt lag in Schutt und Asche. Das war das Ergebnis davon. Es ist ganz deutlich, durch die Menschheitsgeschichte hindurch entstanden immer wieder neue Weltreiche und immer wieder sind sie untergegangen. Herrscher und Könige sind gekommen, haben Macht ausgeübt und haben ihre Macht und oftmals sich selbst bald wieder verloren und konnten nicht dranbleiben. Der eiserne Vorhang, die Mauer, die das Arbeiter- und Bauernparadies schützen sollte, galt jahrzehntelang als so fest und so dominant und als so prominent, als so unüberwindlich. Seit 20 Jahren ist sie weg. Und der Kommunismus, der auch als eine Ewigkeitsstruktur angelegt war, weil man meinte, damit paradiesische Ideale zu verwirklichen, war eigentlich im Angesicht der gesamten Geschichte in extrem kürzester Zeit wieder weg. Hat sich nicht halten können. In Afrika werden gerade die Machthaber, die ihre Imperien aufgebaut haben, vor den Augen der Weltöffentlichkeit aus ihren Ämtern vertrieben. bewegt sich einfach. Egal wie, egal wer beteiligt ist, es gibt keine festen Strukturen, die bleiben. Und das ist das, was wir sehen können hier einmal. Egal oder jeder Versuch, ein bleibendes Reich zu errichten, ist bisher immer gescheitert, durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch. Alles war nur vorübergehend. Alles war nur eine kurze Episode im Bemühen des Menschen, etwas Dauerhaftes zu schaffen, etwas Sicheres, wo er richtig zur Ruhe kommt. Es ist nicht gelungen. In Matthäus 24 lesen wir eine der Endzeitreden Jesu. Und er ist mit einigen Jüngern unterwegs und plötzlich machen sie ihn auf den Tempel aufmerksam. Und sie sind begeistert von diesem Bauwerk und sagen, Jesus, schau dir den Tempel an. Ein gewaltiges Bauwerk, der Stolz eines jeden Israeliten, ein Haus gebaut für die Ewigkeit, meinten sie. Und sie wollten jetzt einige bestätigende Worte von Jesus selbst hören über die Schönheit, die Gewalt und Kraft dieses Hauses. Und Jesus sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles abgerissen werden. So, was bedeutet das? Was bedeutet das alles? Welche Schlussfolgerung ziehen wir aus diesem Umstand und aus diesen Dingen? Nun, was wir sehen können, ist, alle von Menschen errichteten Gebäude, Gebilde und Konstrukte, sowohl materielle als auch ideelle Dinge, wie zum Beispiel politische Strukturen, sind immer nur vorläufig. Halten immer nur eine Weile, sind immer nur vorübergehend. Auch die ewige Stadt Rom ist nicht ewig, hält auch nicht ewig und da ist schon vieles verfallen. So, und dann sehen wir auf der anderen Seite die Natur, die Schöpfung, mit der wir leben. Und wir leben ja hier wirklich in einer fantastischen Gegend. Bei uns gibt es Berge, Seen, eine wirklich wunderschöne Landschaft, in der wir uns wohl fühlen und wir uns gesegnet fühlen, in einer solchen Landschaft leben zu dürfen. Das ist wirklich ein Vorrecht, ein Paradies, wie es scheint, solange alles ruhig bleibt. Das haben wir auch jetzt wieder gesehen. Da gibt es Kräfte, die lassen sich einfach nicht bändigen. Dort in Japan Erdbeben, Tsunamis. Wir haben von Hurricanes gehört und anderen Dingen. Naturkatastrophen aller Art, Dinge, die auch bei uns vorkommen, wirken in der Schöpfung und lassen sich nicht beherrschen. Das Beben und die Welle in Japan, haben wir alle gesehen, lässt nichts stehen, hat nichts stehen lassen, weiträumig alles abgeräumt, alles mitgerissen, was Menschen aufgebaut haben. Häuser, Autos, Schiffe, Züge, ganze Industrieanlagen. Alles wurde in kürzester Zeit zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. Ich weiß nicht, wie viele Tote das in der Zwischenzeit sind. Tausende von Toten. Ein Wunder, dass es nicht mehr sind. Das ist wirklich ein Wunder, das muss man sagen. Dass es nur 15.000 oder wie viele sind. Das ist ein echtes Wunder. Bei aller Dramatik. Aber Tausende liegen noch vermisst irgendwo in diesem Trümmerfeld und die werden in den nächsten Wochen mit Sicherheit nur noch tot geborgen werden können. Es ist, wenn wir die Japaner gesehen haben, war erstaunlich, wie diszipliniert und unterkühlt sie an vieles rangegangen sind. Gestern Abend habe ich einen Bericht gesehen, wo ein Mann wirklich hemmungslos geweint hat. Sieht man bei Japanern normalerweise nicht. Aber er hat seinen Gefühlen freien Lauf gegeben. Hat geweint wie ein kleines Kind, hat die Häuser seiner Nachbarn gesucht, hat sein eigenes Haus gesucht, hat alles verloren, hat seine gesamte Familie verloren. Und dann hat er geweint, aber richtig geweint. Japan, ein hochzivilisiertes Volk, ja, ausgestattet mit der modernsten Technologie, einer ausgeklügelten Infrastruktur wie fast nirgends auf der Welt, kaum in einem anderen Land. Und jetzt droht in weiten Teilen des Landes, wenn hier jetzt noch mehr geschieht, die Evakuierung von Hunderttausenden oder Millionen sogar. Könnte man vielleicht auch sagen, Vertreibung? Was bedeutet das alles? Was heißt das? Was sagt uns das? Ich meine nicht, welche Ursachen hat es jetzt, ja? Sondern was sagt uns das jetzt? Was bedeutet das für uns? Viele versuchen ja momentan eine Antwort zu finden auf diese Fragen, was da eigentlich vor sich geht. Und je nach persönlichem Standort fallen diese Antworten dann, die gegeben werden, eben völlig unterschiedlich aus. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt gestern. Welt Online sagt zum Beispiel mit einer Schlagzeile: Naturkatastrophe von Japan wirft Glaubensfragen neu auf, sagt ein weltliches Magazin. Und dann kommen Fragen auch noch: Ist das alles bloß ein grausames Spiel ohne Sinn? Launen der Natur, Äußerungen der Evolution ohne Rücksicht auf menschliches Leben und ihre Errungenschaften. In der Rheinischen Post hieß es: Der feste Glaube an die Technik ist eine Ursache der drohenden atomaren Katastrophe. Der feste Glaube an die Technik. Es ist erstaunlich, mit welchem Vokabular plötzlich gearbeitet wird in weltlichen Medien. Aus dem mehr religiös geprägten Lager kommen dann Äußerungen wie: Ist das vielleicht eine Strafe Gottes, ein Gericht des Herrn für Ungläubige oder seine Vergeltung aufgrund von Sünde und Gottlosigkeit? Ihr Lieben, es gab vor 2000 Jahren ein Gericht. Dieses Gericht hat in Jerusalem stattgefunden. Dort wurde ein Mann an ein Kreuz geschlagen, Hände weit ausgebreitet, und der Zorn Gottes ging über diesen Mann nieder. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Sagt das die Bibel? Okay, das muss man deutlichst festhalten zunächst einmal. Und diese ausgebreiteten Arme sagen immer noch: Ich bin da. Ich bin das wahre Fundament. So, es ist nicht ganz so einfach, hier Antworten zu geben. Manche Christen, oder manchmal sind Christen auch sehr, sehr schnell mit Antworten und erklären alles, was geschehen ist. Und manche scheinen immer auf Anhieb zu wissen, was eigentlich hier passiert, wie das zu beurteilen ist. Und ihr geistliches Urteil erlaubt oft keinen Zweifel. Ganz ehrlich, das lässt mich auch manchmal erschaudern, wenn ich das höre. Ich fand auch eine gemäßigte Stimme. Kennt ihr vielleicht das christliche Medienmagazin Pro? Eine super Zeitschrift, kann ich nur empfehlen. Gibt's auch als Internet Möglichkeit zum Herunterladen, die schicken einem das immer wieder zu. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Dorthin sagt einer der Chefredakteure: Ich finde, dass es auch für uns als Christen keine schnellen Antworten, keine einfachen Erklärungen auf die Fragen nach diesem unvorstellbaren Leid gibt. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir nicht alles auf Anhieb verstehen. Wir benötigen Geduld und Kraft, die Spannung zwischen drängenden Fragen und vorläufig ausbleibenden Antworten auszuhalten. Jedoch wohl wissend, dass Gott den Überblick hat und eine Lösung. So, da kann ich wirklich mit übereinstimmen. Es gibt so viele Situationen, wo ich den Durchblick verliere. Und dann kann ich sagen, und wenn das alles ist, was ich weiß, ist es gut: Gott, du weißt es. Gott, du weißt es. Und darin kommt mein Herz zur Ruhe, weil ich weiß, dass ihm nichts entglitten ist, auch wenn ich nichts kapiere. Gott, du weißt es. Andere wiederum, die mit Kirche und Bibel weniger oder nichts am Hut haben, sehen das Ganze dann eher nüchtern und sprechen lediglich von den geologischen Gegebenheiten, der Plattentektonik, die sich ständig bewegt, von den Spannungen, die aufgebaut werden, die sich entladen, dass Erdbeben normal sind. Und manchmal in besiedelten Gebieten erwischt es dann leider auch Menschen, und die verlieren dann oftmals ihre Existenz. Das ist halt bedauerlich, aber es ist halt so. Also ganz ehrlich, diese sinnentleerte Erklärung kann das menschliche Herz nicht wirklich befriedigen. Wenn das alles sein soll, ohne jeden Sinn. So, die Fragen bleiben also: Was bedeutet das alles? Was bedeutet das? Was kann man an alledem erkennen, ohne dabei jetzt Ursachenforschung zu betreiben, Dinge zu erklären, die wir gar nicht wissen können? Aber was bedeutet das? Was kann man da erkennen? Ich habe eine echt interessante Antwort gefunden bei jemandem, der schon lange tot ist. Immanuel Kant. Einer unserer fähigsten Denker, der ebenfalls damals zu der Zeit dieses großen Bebens 1755 gelebt hat. Und er hat einen Aufsatz geschrieben über dieses Beben von damals, um diesen Tsunami. Und diesen Aufsatz, der hieß, dieser Aufsatz, Geschichte und Beschreibung des großen Erdbebens von Lissabon 1755. Und dort schreibt er unter anderem folgenden Satz, den fand ich tief interessant, von einem Mann, ich weiß nicht, ob er Christ war. Nee, gell, kann er nicht gewesen sein. Nee, aber das schreibt er trotzdem hier in der Erschütterung, der inneren Erschütterung dieser Situation, die er wahrgenommen hat. Und ich versuche, eine Antwort zu geben. Und er sagt, der Mensch ist nicht geboren, um auf der irdischen Schaubühne der Eitelkeiten ewige Hütten zu bauen. Alle diese Verheerungen scheinen uns zu erinnern, dass die Güter der Erde unserem Triebe zur Glückseligkeit keine Genugtuung verschaffen. Man müsste da jetzt stärker einsteigen. Da kann man wirklich drüber nachdenken. Das lohnt sich. Er hat nämlich recht. Unser ganzes Getriebensein nach Sicherheit, nach Glück und all diese Dinge erreichen wir nicht wirklich hier. Es ist nur vorübergehend. Aber mir kommt es eigentlich auf den ersten Teil an, wo er sagt, der Mensch ist nicht geboren, um auf der irdischen Schaubühne der Eitelkeiten ewige Hütten zu bauen. So, das hat also Immanuel Kant aus den Ereignissen und seiner Beobachtung der Welt herausgelesen. Das hat er herausgefunden. Jetzt warten wir, bis Handy ausgeht wieder. Okay. So, und das ist auch genau das, was man sehen kann. Man kann sehen, nichts ist von Bestand. Das sieht man in der gesamten Weltgeschichte. Nichts ist wirklich von Bestand. Obwohl unser Streben eine Sicherheit sucht, die genau diese Beständigkeit eigentlich möchte. Das suchen wir. Wir bleiben unruhig in uns und solange wir das nicht finden, bleibt eine gewisse Unruhe und ein Getriebensein. So, und das, was Immanuel Kant schon vor über 200 Jahren entdeckt hat, das können Menschen auch erkennen. Menschen, denen die Bibel fremd ist. Die müssen keine Christen sein, das kann jeder sehen, denn das ist buchstäblich offensichtlich. Das kann jeder beobachten und kann jeder sehen. Und die Ereignisse von Japan haben tatsächlich dazu geführt, dass viele tatsächlich das sehen im Moment und es wahrnehmen und erschreckt feststellen, es gibt ja ein Ende. Nichts ist sicher. Alle Fundamente brechen weg. Interessant, was Bild am Sonntag schreibt, letzte Woche, letzten vergangenen Sonntag. Sie schreiben, ist ja auch wirklich echt kein christliches Blatt, ja. Und sie schreiben, wohl dem, der in diesen Tagen beten kann, der eine Adresse hat, seine Hilf- und Ratlosigkeit abzugeben. Wer aus dieser Katastrophe nicht endlich lernt, dem gnade Gott. Schreibt Bild-Zeitung. Wer aus dieser Katastrophe nicht endlich lernt, so, das ist genau der Punkt. Was können wir lernen daraus? Oder was lernen wir daraus? Das ist die eigentliche Frage. Nicht die ultimative Antwort zu geben, was alles dahinter steckt, sondern was wird darin sichtbar? Was können wir lernen? Welche Botschaft hat das Ganze an uns? Nicht, welche Interpretation geben wir jetzt dem Ganzen? Sondern was kommt da zu uns? Welche Botschaft hat das Ganze? Was können wir dazu lernen? Ich denke, es ist das, was auch in diesen Tagen Roman Siever, der Präses der Pfingstbewegung, gesagt hat. Er sagt, auch diese Katastrophe zeigt, dass wir nur Gäste und Fremdlinge auf diesem Planeten sind. Genau. Auch diese Katastrophe zeigt, dass wir nur Gäste und Fremdlinge auf unserem Planeten sind. Und das stimmt absolut mit dem überein, was die Bibel im Hebräerbrief sagt. In Hebräer 13, Vers 14, dort heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wörtlich heißt es dort, ersehnen wir. Die zukünftige ersehnen wir und nicht nur die Christen. alle, jeder Mensch ersehnt sich dieses Bleibende, ein festes Fundament, wo er zur Ruhe kommen kann, wo sein Herz zur Ruhe kommen kann, wo es nicht immer weitergeht, ein weiteres Getriebensein, immer auf der Suche nach Sicherheit, weil man doch nicht sicher ist. So, die Erde ist keine bleibende Stätte, das zeigt uns das. Alles, was wir aufbauen, ist nicht bleibend. Aber da ist eine Sehnsucht in uns nach dem, was wirklich sicher ist. Was wirklich sicher ist. Nach einem Fundament, das tragfähig ist, auch in solchen Katastrophen, wenn alle anderen Fundamente wegbrechen. Das bewegt jeden Menschen. Deswegen geht auch die Angst um in einer solchen Situation, das Fundament zu verlieren. Wir brauchen etwas, wo wirklich Geborgenheit und Frieden herrschen. Wo wir ein Zuhause haben. Ein Zuhause, das Bestand hat, das bleibt, wo nicht alles vorläufig ist, wo wir nicht dauernd getrieben sind und unterwegs, sondern wo wir auch endlich einmal ankommen, wo ein Punkt gesetzt wird, wo wir nicht als Nomaden und Fremdlinge ständig unterwegs sind. Das sagt die Bibel, denn wir sind Fremdlinge, noch nicht angekommen. Aber wir suchen etwas, wo wir für immer daheim sind. Jedes menschliche Herz sucht das. Wo wir nicht weiter versuchen müssen, uns einen Namen zu machen. Uns irgendwie zu verewigen, irgendwo aus dieser Unsicherheit heraus. Was ist jetzt dann, wenn es vorbeigeht, wenn es nicht bleibend ist, was ist dann? Manche gehen sehr cool über diese Fragen hinweg, aber ich glaube das nicht, dass die Leute wirklich so cool sind. Wenn die Zeit kommt, hört die Coolness auf. Dann schreien Leute wirklich zum Teil, sie können nicht sterben, weil kein Fundament in ihrem Leben ist. Und alle Scheinfundamente nicht mehr tragen in dem Moment. Wo wir nicht versuchen müssen, uns einen Namen zu machen, sondern wo Namen geschrieben sind. Das sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern. Er sagt, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Denn da ist ein Gott, der unserer gedenkt. Und er hofft und wartet und wirbt, dass wir seiner gedenken. Und dass wir an den Punkt kommen, die anderen Fundamente, die nicht tragfähig sind, an zweite Stelle zu setzen. Brauchen wir auch diese Dinge. Aber das wahre Fundament in die Mitte zu nehmen und zu positionieren. Genau dort, wo der ist, der das gesamte Universum und uns kleine Staubkörnchen mit in seiner Hand hält und trägt. Und darum geht es letztlich. Das ist die Botschaft. Ich denke, wir haben im Moment eine Phase, wo ich auch glaube, dass wir echt Zeugnis geben können, über diese Dinge sprechen können, weil Leute erschüttert sind über das. Und nicht jeder wird ein anderes Fundament wählen. Ja. Aber es wird Leute geben, mehr und mehr, die einfach erkennen, je mehr die Zeit vergeht, mein Fundament ist instabil. Wo ist das wahre Fundament? Im Psalm 40, Vers 5 betet David und sagt, glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht. Und in Psalm 70, 5 heißt es, denn meine Hoffnung bist du, Herr, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Alle anderen Fundamente haben keinen Bestand und brechen. Aber dieses Fundament, und das wusste David schon vor so langer Zeit, das hält. Und das ist stabil, egal was kommt. In 1. Johannes 2, Vers 17 im Neuen Testament heißt es dann ganz deutlich, und ich lese heute nicht aus Offenbarung, ja, sondern aus anderen Briefen, wo es dann heißt, die Welt vergeht und ihre Eitelkeit. Eitelkeit meint dieses selbstgefällige Menschenwesen. Dieses ich weiß es besser, ich brauche niemand, ich brauche ihn nicht. Ich kann mir selbst einen Namen machen, das ist Eitelkeit, heißt es an einer anderen Stelle. Das ist alles ein Haschen nach Wind, kein Fundament, kommt nichts dabei heraus. In Daniel 6 erleben wir einen heidnischen König, der erlebt, wie Gott rettet. Drei Männer im Feuerofen und sie kommen unbeschadet aus diesem Ofen. Und riechen noch nicht einmal nach Rauch. Und dann fällt er auf seine Knie und sagt, denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Und an anderen Stellen heißt es, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft ohne Ende, denn Gott ist der Anfang und das Ende. Ja, hat keinen Anfang und kein Ende. Das ist die einzige Herrschaft und das einzige Reich, das ewig bestehen wird, das unverrückbar ist. Und schließlich heißt es in Römer 10, Vers 13, und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Es führt alles wieder zurück wie am Anfang, als sie den Namen des Herrn angerufen haben. Dort ist das Fundament. Und die Bibel lädt uns ein, auch heute wieder den Namen des Herrn anzurufen, um in ihm die Sicherheit zu finden. Und dann wird ergänzt in Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12, denn dieser, der diesen Namen trägt, er ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Sie haben ihre Türmchen gebaut, aber nicht mit dem rechten Fundament, mit ihrem eigenen, selbstgemachten Fundament. Und hier heißt es, das ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Und wörtlich heißt es, zum Haupt der Ecke. Das ist der Eckstein. Zum Haupt der Ecke. Das heißt, an dem sich alles ausrichtet. Ja, der Fundamentstein, auf den alles aufgebaut wird. Und dann heißt es weiter, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Die Religionen machen es uns so schwer, weil sie immer sagen, was wir alles tun müssen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann eventuell gerettet werden. Wissen tut man es nicht. Ist Allah gnädig oder nicht? Weiß man nicht genau, was am Ende rauskommt. Ich muss alles getan haben. Und wir wissen aus unserem Leben, wir können nicht alles recht machen. Wir machen Fehler, wir versagen. Auch wir sind eigenwillige Wesen. Auch wir erleben Eitelkeiten in unserem Leben. Aber unser Gott sagt nicht, dass wir alles richtig gemacht haben müssen, um gerettet zu werden. Sondern die Bibel sagt, dass wir an den glauben, der alles recht gemacht hat und alles Unrecht auf sich genommen hat. Und wer diesen Namen anruft und zu dem kommt, der wird errettet werden. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk für Menschen, die nichts geleistet haben, außer einen Haufen Sünden zu produzieren, eine Menge Eitelkeiten. Aber er wirft es auf den Abfallhaufen der Geschichte ans Kreuz und errettet die, die beginnen an ihn zu glauben. Und das ist etwas, was man tatsächlich tun kann. Bis zu meinem 25. Lebensjahr habe ich auch versucht, mein eigenes Türmchen zu bauen. Ja, habe mich redlich bemüht, einen Turm zu kreieren, der bis an den Himmel geht, an die Glückseligkeit. Natürlich wollte ich glücklich sein, wie jeder andere auch. Und ich wollte den Himmel auf Erden schaffen. Ich habe meine Mäuerchen hochgezogen, habe aber ganz schnell gemerkt, da geht zu viel schief, da geht zu viel daneben. Und als ich dann 25 Jahre alt war, da kam dann auch die Bereitschaft, weil ich gesehen habe, was ich tue, ist nicht auf ein festes Fundament zu bauen, sondern ich setze mein Leben in den Sand, ständig. Das funktioniert nicht. Das klappt nicht. Ja. Meine Ehe war am Ende, was mir alles bedeutet hat. Und wir wollten es unseren Eltern zeigen. Wir können es besser als sie. Wir haben es keinen Deut besser gemacht. Erst als ein neues Fundament in mein Leben kam, es hat einen Namen, Jesus Christus, plötzlich ist etwas entstanden, was vorher nicht zustande kam. So, ihr Lieben, wer will auf dieses Fundament bauen? Der steh auf heute Morgen. Vielleicht ist jemand hier, der hat noch nie den Namen des Herrn angerufen, weil er bisher auch immer gedacht hat, es ist möglich, sein Leben selbst zu gestalten und alles selbst in der Hand zu haben, merkt aber jetzt doch immer mehr, wir haben Verantwortung für unser Leben, das ist wahr. Aber wir haben auch Freiheit. Und in dieser Freiheit, das bedeutet, dass wir nicht alles in der Hand behalten müssen, wo wir an unsere Grenzen kommen und sehen, wir können gar nicht alles in unserer Hand behalten. Weil wenn wir es tun, werden wir letztendlich alles verlieren. Und hier gibt es die Freiheit, dass wir unser Leben zurücklegen in die Hand dessen, der uns alles geschenkt hat. Und es kann heute Morgen sein, wenn du das noch nie getan hast, das heute Morgen zu tun. Es genügt, den Namen dieses Herrn anzurufen, der wirklich ein guter Herr ist. Es gibt keinen Gott wie unseren Gott. Wirklich voller Gnade und Barmherzigkeit, voller Verständnis, weil er Mensch geworden ist und uns versteht, wie es uns geht und wo wir uns bewegen. Und wenn uns einer helfen kann, dann ist er es. Und das bezeugen viele hier, die erfahren haben, mein Gott hat mich wirklich herausgerettet und auf ein festes Fundament gestellt. Und ich kann mein Leben leben mit einer Perspektive und einer Hoffnung, wie ich sie nie hatte. Und wo Dinge zerbrochen sind und wo Dinge den Bach runtergingen. Es gibt Neues und die Gnade Gottes ist jeden Tag neu. Und wir haben eine Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Weil dieser Gott einen Namen trägt, der Gott der lebendigen Hoffnung. Ja, Jesus heißt er. Und Jesus bedeutet, Gott rettet. In Gott ist Rettung. Wirklich, ja. So, was bleibt am Ende? Es bleibt, dass wir sagen, Gott, ich verstehe diese Botschaft. Danke, dass du da bist, dass wir nicht diesen Kräften ausgeliefert sind, wo nichts vom Bestand ist, sondern wo inmitten des Sturmes ein Platz der Geborgenheit ist. In dir. Das will ich. Nimm mich in deine Hände, Herr. Reinige mich von allen Eitelkeiten meines Lebens. Und hilf mir, an dich zu glauben, dir mehr Raum zu geben, dich zu erleben, dich zu erfahren, dir zu folgen. Ich will mein Leben nicht ständig auf irgendwelche Fundamente bauen, die vielleicht so verlockend aussehen, sondern ich will es lernen, mehr und mehr dir zu vertrauen und dir zu folgen, dem einzigen Fundament, das ewig bleibt. Das ewig bleibt. So schließ mal deine Augen. Du musst nicht in den Himmel gehen oder irgendwo hin, sondern kannst dich jetzt dort, wo du stehst, kurz schließen mit deinem Gott. Denn er ist immer wachsam und hält seine Augen immer offen über dir. Und wenn du willst, kannst du ihm jetzt einfach dein Herz öffnen und sagen, so wie du bist, Herr, ich lege mich jetzt in deine Hände. Sei du das Fundament meines Lebens. Danke für diesen Namen. In Gott ist Rettung. Und du sollst mein Gott sein, Jesus. Danke, dass du so vertrauenswürdig bist, dass ich alles auf dich setzen kann. Du bist die Wahrheit. Und du sagst, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte, meine Zusagen werden nicht vergehen. Jesus, darauf baue ich. Danke für diesen Zuspruch und dieses Wort. Danke, dass ich erkennen durfte, dass ich letztlich nichts wirklich in der Hand habe. Aber ich will mich in deine Hände legen und dir vertrauen, dass du mich recht führst. Nimm mich an deine Hand. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Gott redet durch seine Schöpfung. Das tut er. Wir müssen nur Augen und Ohren aufsperren, um die Botschaft zu hören und zu verstehen. Darf ich die Musiker nochmal nach vorne bitten?